Grundbegriffe der Philosophie. Vorlesung gehalten von Prof. Dr. Volker Friedrich an der Hochschule Konstanz. Sie hören die Folge mit dem Titel Wahrheit, Teil 2. Verehrte Damen, werte Herren, hochverehrte Zuhörerschaft. Im zweiten Teil meiner Vorlesung über den philosophischen Grundbegriff Wahrheit möchte ich Sie vor allem mit einer philosophischen Ausrichtung vertraut machen, die von Skepsis und Kritik getragen wird und von der Antike bis heute eine wichtige Strömung in der Philosophie darstellt. Aber bevor wir diese philosophiegeschichtliche Reise unternehmen, schließen wir an den ersten Teil der Vorlesung an und gehen auf die gesellschaftliche Aktualität des Wahrheitsbegriffes ein. Aktuelle gesellschaftliche Debatten können wir besser verstehen und besser gestalten, wenn uns deren philosophische Bezüge bekannt sind. Es ist für Philosophen interessant zu beobachten, dass auch in der Politik in jüngster Zeit darüber diskutiert wird, was wahr ist und was nicht. Im Deutschen Bundestag beispielsweise warf die Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Rede im Jahr 2020 einige im Kern philosophische Fragen auf. Die Regierungschefin rechtfertigte Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und wurde dann grundsätzlich, ich zitiere, »Denn nur durch die öffentliche Debatte über die politischen Entscheidungen kann Akzeptanz entstehen oder auch Widerspruch, der uns hilft und uns dann auch weiterführt. Aber lassen Sie es mich auch genauso klar sagen, Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Dass Unterschiede zwischen wahr und unwahr, richtig und falsch verwischen, dürfen wir nicht zulassen. Denn was sich als wissenschaftlich falsch erwiesen hat, muss als solches klar benannt werden. Von unserem Bezug zu Fakten und Informationen hängt nicht nur die demokratische Debatte ab, davon hängen Menschenleben ab, meine Damen und Herren. Soweit die Bundeskanzlerin. Demnach wäre Wahrheit konstitutiv, also eine wesentliche Bedingung für die Demokratie und für politisches Handeln. Das gibt der Wahrheitsfrage größtes Gewicht. Und das geschieht nicht allein in der deutschen Politik. Als die Wahlentscheidung der US-Präsidentschaftswahl im Jahre 2020 am 7. November verkündet wurde, sagte die frisch gewählte US-Vizepräsidentin Kamala Harris, es sei für Hoffnung, Einigkeit, Würde, und jetzt kommen die entscheidenden Worte, Wissenschaft und Wahrheit gestimmt worden. Darauf hob dann auch ihr Chef, der US-Präsident Joe Biden, in der Rede ab, die er zu seiner Amtseinführung hielt. Es gehe darum, die Wahrheit zu verteidigen und die Lügen zu besiegen. Die Wahrheit gehöre zu den Werten Amerikas. Aber, so Biden, Zitat, wir sehen einen Angriff auf unsere Demokratie und auf die Wahrheit. Es ist so erstaunlich wie bedenklich, dass die Wahrheit in unseren Tagen so in Misskredit gebracht worden ist und angezweifelt wird. Dieses Problem tritt natürlich nicht nur dann auf, wenn populistische Politiker, wie sie Merkel, Harris und Biden wohl vor Augen hatten, wenn populistische Politiker Wahrheit diskreditieren. Dieses Problem finden wir immer wieder in den sogenannten sozialen Netzwerken, die der Kabarettist Jochen Malmsheimer nicht ganz zu Unrecht als asoziale Hetzwerke verspottet. Und wir finden sie in solchen Medien, die Fake News produzieren, sie ungeprüft weitergeben oder Verschwörungstheorien ausstreuen. Phänomene wie Verschwörungstheorien oder Fake News werden manchmal mit Ideen des Relativismus in Verbindung gebracht, aus dem eine heikle Wahrheitsauffassung folgt. Der Gerechtigkeit halber sei betont, der Relativismus ist in der Philosophie eine durchaus ernstzunehmende Theorie, die philosophisch bei Weitem nicht so unterkomplex daherkommt wie Verschwörungstheorien. Vereinfacht gesagt, vertreten viele Relativisten einen Perspektivismus und sagen, Wahrheit hänge vom Standpunkt ab, den man einnehme. Deshalb behaupten manche Relativisten zugespitzt, alle Thesen könnten mit dem gleichen Wahrheitsanspruch vertreten werden. Anything goes, alles ist erlaubt. Wenn wir dem konsequent folgten, dann könnten wir beispielsweise schlimmste Rassentheorien nur subjektiv, nicht aber objektiv ablehnen. Objektiv hätten sie denselben Anspruch auf Gültigkeit oder Ungültigkeit wie jede andere Theorie. Beachtet man derlei Konsequenzen von Theorien, wird deutlich, dass man nicht voreilig auf eine Klärung des Wahrheitsbegriffes verzichten sollte. In relativistischen Theorien kommt ein bestimmtes Alltagsverständnis von Wahrheit unter die Räder. Ob Angela Merkel, Kamala Harris oder Joe Biden wissen, dass sie, von einer philosophischen Warte betrachtet, eine ganz bestimmte Theorie der Wahrheit angegriffen sehen und verteidigen wollen? Vielleicht kennen diese drei Politiker den Fachbegriff dafür nicht. Sie, verehrte Damen und werte Herren, als aufmerksame Hörer des ersten Teils dieser Vorlesung über den philosophischen Grundbegriff Wahrheit, Sie kennen den Fachbegriff inzwischen gut. Angela Merkel, Kamala Harris und Joe Biden beziehen sich auf die Korrespondenztheorie der Wahrheit. Verehrte Damen, werte Herren, Sie erinnern sich, die Korrespondenztheorie der Wahrheit sieht Wahrheit dann als gegeben an, wenn der Inhalt einer Aussage mit der beschriebenen Wirklichkeit übereinstimmt. Dummerweise ist dieses Verständnis von Wahrheit, das in der Korrespondenztheorie zum Ausdruck gebracht wird, zwar häufig alltagstauglich, in philosophischer Sicht aber ist es nicht ohne Probleme und in seiner Kurzfassung ein wenig unterkomplex. In diesem Alltagsverständnis von Wahrheit, Übereinstimmung des Gesagten mit den Tatsachen, wird vorausgesetzt, dass es Wahrheit an sich gibt. Ein Philosoph wie Thomas Hobbes, der von 1588 bis 1679 lebte, ging die Frage anders an und schrieb: Wahr und falsch sind Attribute der Sprache, nicht von Dingen. Und wo es keine Sprache gibt, da gibt es weder Wahrheit noch Falschheit. Wahrheit wäre folglich eine Funktion von Sätzen. Wahrheit würde durch Sprache erst entstehen und durch sie zugeschrieben. Solche Gedanken werfen komplizierte Probleme für die Diskussion des Wahrheitsbegriffes auf. Wenn Wahrheit an Sprache gebunden ist, wie können Wahrheiten dann überzeitlich sein, für immer gelten? Lässt sich Wahrheit von einer Sprache in die andere übersetzen, ohne dass ihr Sinn verloren geht? Ist sie gar an die Möglichkeiten derjenigen Sprache gebunden, die ich benutze, an das Vokabular, das ich benutze? Öffnet das Englische andere Tore zur Wahrheit als das Deutsche? Ist die Wahrheit des Mittelhochdeutschen eine andere als die des Neuhochdeutschen? Bietet eine Begriffssprache andere Wahrheiten an als eine Formelsprache? Kann ich mit den Mitteln der Mathematik und Logik die Welt anders beschreiben und somit anders erkennen und für wahr erachten als mit den Mitteln der gegenwärtigen deutschen Sprache? Wenn die Wahrheit an die Sprache gebunden ist, kann ich dann nur erkennen, was ich sprechen, sagen, ausdrücken kann? Dieser letzte Gedanke kommt der sogenannten Sapir-Whorf-Hypothese nahe. Die beiden Linguisten Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf vertraten in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts die Auffassung, Zitat, dass eine bestimmte Sprache, die wir sprechen, die Art und Weise formt, wie wir über die Welt denken. So fasst es die kleine Routledge-Enzyklopädie der Philosophie zusammen. Sapir und Whorf wurden auf diese Hypothese durch bestimmte Beobachtungen gestoßen, die sie bei der Untersuchung von Sprachen machten, in denen zwischen Grün und Blau nicht unterschieden wird. So hatten beispielsweise die Angehörigen eines Stammes auf Papua-Neuguinea Probleme, die beiden Farben auseinanderzuhalten. Aber die empirischen Befunde von Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf wurden später als zu schwach kritisiert, ebenso wie ihre Theorie als zu einseitig. Die Theorie Wortschatz und Struktur einer Sprache prägten unser Denken. Heute sehen die meisten Sprachforscher diesen Zusammenhang zwar als gegeben an, gehen aber davon aus, dass unser Denken auch durch andere Einflussfaktoren wie die Kultur einer Sprachgemeinschaft und durch außersprachliche Wirkmechanismen beeinflusst wird. Das dürfte auch für die Frage nach der Wahrheit gelten, der ja nicht allein in der Philosophie nachgegangen wird, sondern auch in anderen Wissenschaften, wie der Psychologie. Die Psychologie erforscht zum Beispiel den sogenannten Wahrheitseffekt, der besagt, wenn wir etwas ein zweites Mal hören, halten wir es eher für zutreffend als beim ersten Mal. Das ist ganz schön gruselig, wenn wir uns Phänomene wie Verschwörungstheorien vor Augen führen. Wir sollten uns also gut überlegen, ob wir ungeprüfte Sätze und Theorien wiederholt und leichtfertig äußern oder es lieber mit Sokrates halten, der ein ungeprüftes Leben nicht für lebenswert hielt. Auch wenn ich Ihnen, verehrte Hörer, die Korrespondenztheorie der Wahrheit nun schon mehr als zweimal zu Gehör gebracht habe, versichere ich Ihnen, dass ich das nicht aus verschwörungstheoretischen Gründen tue. Die Begründung für diese Wiederholungen können Sie sich leicht herleiten. Ich bemühe mich, Ihnen diese Theorie differenziert und mit ihren Für und Wider darzulegen. Und deshalb beschäftigen wir uns nun kritisch mit einem weiteren Aspekt der Korrespondenztheorie der Wahrheit. Sie erinnern sich. Die Verteidigung einer korrespondenztheoretisch aufgefassten Wahrheit wurde in der Rede von Angela Merkel ebenso wie in der Rede von Kamala Harris in Verbindung gebracht mit Wissenschaft. Hat Wissenschaft etwas mit Wahrheit zu tun? In der Corona-Pandemie hat man doch oft genug mitbekommen, dass die Einschätzungen der Wissenschaftler sich immer wieder ändern. Dann kann es doch in der Wissenschaft nicht um Wahrheit gehen, oder? Übereinstimmung des Gesagten mit den Tatsachen. Dieses bis zu einem gewissen Grad naive Alltagsverständnis von Wahrheit ist eines, das wir häufig auch in den Wissenschaften selbst beobachten können, insbesondere in Disziplinen, die sich innerhalb eines eingegrenzten Systems darum bemühen, etwas Funktionierendes, Praxistaugliches hervorzubringen. Diese Disziplinen, oft in den anwendungsorientierten Natur-, Technik- und Ingenieurwissenschaften zu finden, bemühen sich meist weniger stark um die Grundbedingungen ihres Tuns, hinterfragen nicht, wo sie womöglich Irrtümern auf einer tieferen Ebene aufsitzen oder eben auch sprachlichen Irrtümern. Ihre philosophischen Unzulänglichkeiten macht diesen Disziplinen kaum Kopfzerbrechen. Sie kümmern sich um derlei Grundfragen und Grundbegriffe wenig, denn was sie hervorbringen, ist ja von großer Bedeutung für unseren Alltag und unsere Lebensweise. Die Erkenntnisse und Hervorbringungen der Natur-, Technik- und Ingenieurwissenschaften prägen die Welt zumeist viel direkter als das philosophische Debattentun. Das müssen auch die Philosophen neidvoll oder neidlos anerkennen. Aber das erklärt nicht die sich verändernden Einschätzungen der Corona-Pandemie, die die Wissenschaftler äußern. Diese sich verändernden Einschätzungen lassen sich folgendermaßen verstehen. Die Wissenschaft äußert nicht absolute, für immer gültige Wahrheiten, sondern Vermutungen, die sich von den aktuell zur Verfügung stehenden Daten ableiten lassen. Diese Daten können sich sogar täglich verändern. Das macht es für Wissenschaftler nahezu unmöglich, dauerhafte Vorhersagen und Einschätzungen abzugeben, wie viele Menschen es sich wünschen, die sich mit Wissenschaft nicht so gut auskennen. Ihre Wünsche überfordern schlichtweg die Wissenschaft. Und nicht nur die sich verändernde Datenlage führt zu wechselnden Einschätzungen. Daten müssen immer interpretiert werden. Die Interpretation von Daten hängt davon ab, welche Theorie als Ausgangsbasis vorausgesetzt wird und welche Wissenschaft diese Daten auswertet. Ein Wirtschaftswissenschaftler kann bei der Interpretation von Infektionszahlen zu anderen Ergebnissen kommen als ein Epidemiologe und der wiederum zu anderen Deutungen als ein Erziehungswissenschaftler oder ein Soziologe oder ein Psychologe. Kann uns die Philosophie in diesen Fragen helfen? Zu ihren Teildisziplinen gehört ja immerhin die Wissenschaftstheorie. Um den Zusammenhang von Wahrheit und Wissenschaft zu beleuchten, hilft es tatsächlich bei einem leichtfertig schnellen Ritt durch 2500 Jahre Philosophiegeschichte, insbesondere eine philosophische Ausrichtung genauer ins Auge zu fassen, die kritische, skeptische Tradition. So hatte ich das anfangs dieses Teils der Vorlesung schon in den Raum gestellt. Und diese Reise wollen wir nun unternehmen. Wir nehmen uns dabei zuerst einen Philosophen der Antike vor, dem wir einige tiefe und wunderschöne dichterisch geformte Verse zu verdanken haben, zum Beispiel diesen. Die Götter haben den Sterblichen nicht von Anfang an alles offenbart, sondern erst nach und nach finden diese suchend das Bessere. Erst nach und nach finden die Sterblichen, also die Menschen, auf ihrer Suche nach Wahrheit das Bessere, das, was der Wahrheit näher kommt. Diese Worte sind rund 2500 Jahre alt. Xenophanes hielt sie fest, einer der sogenannten Vorsokratiker, also ein Philosoph und Dichter, der vor Sokrates lebte und wirkte. Nur nach und nach, suchend, finden wir das Bessere oder die Wahrheit. Ein weiteres Fragment, das uns von Xenophanes überliefert ist, lautet: Nimmer noch gab es den Mann und nimmer wird es ihn geben, der die Wahrheit erkannt von den Göttern und allem auf Erden. Denn auch wenn er einmal das Rechte vollkommen getroffen, wüsste er selbst es doch nicht, denn Wähnen nur ist uns beschieden. Wähnen nur ist uns beschieden. Das bedeutet, wir können nur mutmaßen, raten, annehmen, nur vermuten, was wahr ist. Absolut sicher wissen können wir es nicht. Noch nicht einmal dann, wenn wir auf die tiefen, großen Fragen des Seins tatsächlich eine wahre Antwort gefunden hätten, könnten wir nicht erkennen, dass sie wahr ist. Wir könnten das nur mutmaßen. Und müssen deshalb immer damit rechnen, dass wir uns irren. Mit dieser Sichtweise dürfen wir Xenophanes als einen der Gründer des skeptischen, kritischen Denkens ansehen. Etwas später traten Philosophen auf den Plan, die man gemeinhin als Sophisten bezeichnet, als Weisheitslehrer. Zu ihnen werden unter anderem Hippias, Protagoras oder Gorgias gezählt. Philosophiehistoriker stufen Sophisten oft als Relativisten ein, also als Philosophen, für die Erkenntnis subjektiv ist, vom Standpunkt, den man einnimmt, abhängt und nicht objektivierbar. Man könnte die Sophisten aber auch als Skeptiker ansehen, die als erste intensiv Phänomene der Sprache, der Kommunikation und der Rhetorik untersuchten und sich bewusst waren, dass die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft von komplexen, nicht leicht überprüfbaren Aussagen und Argumenten häufig von der Art und Weise abhängt, wie sie rhetorisch dargeboten werden. Platon jedenfalls griff die Sophisten an. Ihnen gehe es nicht um die Wahrheit, sie stellten ihre große Beredsamkeit in den Dienst desjenigen, der sie am besten bezahle. Die Sophisten vertraten in der Tat einen anderen Wahrheitsbegriff als Platon. Sie strebten keine absolute, gewisse, für alle Zeiten gültige Wahrheit an. Im historischen Wörterbuch der Rhetorik finden wir den Wahrheitsbegriff der Sophisten folgendermaßen zusammengefasst. Die Wahrheit wird von ihnen nicht als Enthüllung des Seins, als Korrespondenz von Sprache und Dingen oder als logische Widerspruchsfreiheit, nicht in Opposition zum Irrtum oder zur Meinung bestimmt, sondern als Folge eines Konsenses und Ergebnis einer argumentativen Auseinandersetzung. In Diskursen, im Wettstreit der Argumente, versuchen wir, uns der Wahrheit anzunähern. Ein Argument, das uns heute überzeugt und als das Beste erscheint, kann morgen durch ein besseres abgelöst werden. Protagoras soll als erster behauptet haben, dass es zu jeder Sachlage zwei Einschätzungen gebe, die einander entgegengesetzt seien. Und von Protagoras stammt einer der bekanntesten Sätze der Philosophiegeschichte, der sogenannte Homo-Mensura-Satz, der da lautet: Aller Dinge Maß ist der Mensch, derer die sind, dass sie sind, derer die nicht sind, dass sie nicht sind. Der Mensch ist der Maßstab für Erkenntnis und Wissen des Menschen, also nicht die Götter. ein recht gefährlicher Gedanke in jener Zeit, aber Protagoras setzte noch eins drauf und äußerte diese skeptischen Sätze. Über die Götter kann ich weder sagen, dass sie sind, noch auch, dass sie nicht sind. Vieles nämlich steht dem Wissen hindernd im Wege, die Undeutlichkeit der Sachlage und dass das Menschenleben kurz ist. Protagoras stellt damit fest, dass die menschliche Erkenntnis ihre Grenzen hat. Solch erkenntniskritische Gedanken werden sich durch die Tradition der skeptischen kritischen Philosophie ziehen. Und sie sind kennzeichnend für Aufklärungsphasen in der Kulturgeschichte. Der Konstanzer Altphilologe Manfred Fuhrmann nannte die Sophistik eine große griechische Aufklärungsbewegung des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus. Protagoras jedenfalls war nach seinen Äußerungen in Athen nicht mehr geduldet. Seine Bücher wurden eingesammelt und auf der Agora, dem Marktplatz, verbrannt. Auch dieses Beispiel machte Schule. Unliebsame Ideen versucht man heute noch gern aus der Welt zu schaffen, sei es durch physische Vernichtung desjenigen, der solche Ideen äußert, oder durch die Vernichtung seiner Werke, oder dadurch, dass man das, was an diese Person und ihre Ideen erinnert, auszulöschen versucht. Bücherverbrennungen, Denkmalstürze, Zensur, Sprechverbote, Straflager für Oppositionelle und Andersdenkende und auch das, was man heute Cancel Culture nennt, gab es wohl schon immer. Die Sophisten waren Handlungsreisende in Sachen Bildung, zogen durch die griechische Welt und ließen sich für ihre Dienste gut bezahlen. Sie brachten ihren Studenten Kenntnisse und Wissen aus der Philosophie, aber auch aus anderen Fachgebieten wie Mathematik, Astronomie, Geographie, Geschichte, Musik und Literatur nahe. Und die Sophisten halfen einem, seine Anliegen vor Gericht gut zu vertreten. Sie erforschten sprachliche Phänomene wie die Grammatik. Protagoras gilt als der Erste, der das Geschlecht der Hauptwörter sowie Tempus und Modus der Verben unterschied. So fasst der Philosophiehistoriker Anthony Kenny eine Passage aus Aristoteles Rhetorik zusammen. Die Sophisten vertraten rund 2500 Jahre vor unserer Zeit nicht nur erkenntniskritische Ideen, sie sorgten auch für politischen Sprengstoff in der athenischen Gesellschaft, die ihren Wohlstand auf Sklavenhalterei gründete. Der Sophist Antiphon stellte klar: Wir verehren die vornehm Geborenen und wir beten sie an, nicht aber die Niedriggeborenen. Das sind barbarische Sitten, denn was unsere natürlichen Gaben betrifft, so sind wir alle und in allen Punkten gleichgestellt, ob wir nun zufälligerweise Griechen sind oder Barbaren. Atmen wir doch alle die Luft durch Mund und Nase. Zur Erläuterung: Barbaren nannten die Griechen diejenigen, die nicht Griechisch sprachen. Die Forderung nach der Abschaffung der Sklaverei ist wohl so alt wie die Sklaverei selbst. Das Bewusstsein um die gleiche Stellung aller Menschen war immer schon da. Was leitet sich daraus für unsere Frage nach dem Wahrheitsbegriff ab? Die Sophisten entlarvten solche Ideen der Menschen als von Menschen gemachte, als bloße Konventionen und eben nicht als natürliche oder gottgegebene Wahrheiten. In dieser Linie steht auch Sokrates, von dem Sie, verehrte Hörer, wissen, dass er wusste, dass er nichts weiß. Das bedeutende Orakel von Delphi bezeichnete Sokrates als den weisesten Mann von allen. Warum war er der weiseste Mann? Weil er die Fehlbarkeit und Begrenztheit unseres Wissens erkannt hatte. Mit dem Satz »Ich weiß, dass ich nichts weiß« drückte Sokrates eine tiefe Skepsis gegenüber dem aus, was wir wissen und erkennen können und vor allem, was wir sicher wissen und sicher erkennen können. Diese Skepsis führte ihn dazu, seinen Zeitgenossen mittels kritischer Fragen vor Augen zu führen, dass ihre Gewissheiten alles andere als gewiss, als sicher sind. Den klügsten Köpfen Athens und den angesehensten Bürgern verdeutlichte er durch seine Fragetechnik, wie unbescheiden sie beanspruchten, Wahrheiten zu formulieren, die jedoch einer kritischen Prüfung nicht standhielten. Auf viele weitere Denker dieser skeptischen, kritischen Tradition des Mutmaßens kann ich aus Zeitgründen in dieser Vorlesung nicht näher eingehen, aber ein paar Namen seien wenigstens angeführt. Michel de Montaigne, Nikolaus von Cus, Cusanus genannt, Erasmus von Rotterdam, John Locke, Voltaire, Gotthold Ephraim Lessing, Immanuel Kant. Eine der großen Fragen, die Kant untersuchte, war, was wir mittels unserer Vernunft überhaupt erkennen können. In seinem Hauptwerk, der Kritik der reinen Vernunft, zeigte der bedeutendste deutsche Philosoph des Aufklärungszeitalters, dass unserem Denken, Erkenntnis und Wahrheitsstreben Grenzen gesetzt sind. Auch Kant können wir also in diese Denktradition stellen. Wenden wir uns noch einem jüngeren Vertreter dieser Tradition zu, einem Philosophen des 20. Jahrhunderts. Die Rede ist von Karl Raimund Popper, der 1902 in Wien geboren wurde und 1994 in London starb. Ich habe Ihre Abhandlung gelesen und stimme weitgehend überein. So beginnt ein Brief, den der große Physiker Albert Einstein dem jungen Karl Raimund Popper schickte, nachdem Einstein Poppers Logik der Forschung gelesen hatte. Die Logik der Forschung war Poppers erstes Hauptwerk, das er mit Anfang 30 veröffentlichte und mit dem er die Wissenschaftstheorie auf eine neue Grundlage stellte. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Zuerst möchte ich Ihnen einen Abriss einiger wichtiger Aspekte des Popperschen Wahrheitsbegriffs darlegen. Im Vorwort zur vierten Auflage seines Buches »Objektive Erkenntnis« schreibt Karl Popper: »Die Wahrheit ist objektiv und absolut. Das ist die Idee, die Alfred Tarski gegen den Relativismus verteidigt. Aber wir können niemals ganz sicher sein, dass wir die Wahrheit, die wir suchen, gefunden haben. Wir dürfen die Wahrheit nicht mit der Sicherheit, mit ihrem Besitz verwechseln. Die absolute Wahrheit wird manchmal erreicht, die Sicherheit nie. Die Suche nach Sicherheit ist verfehlt, aber wir können unsere Theorien immer strenger überprüfen.« Zum Verständnis, Alfred Tarski war ein polnischer Logiker des 20. Jahrhunderts, dessen Arbeiten über Logik die Korrespondenztheorie der Wahrheit untermauern. Erinnern Sie, werte Hörer, Poppers Sätze nicht an das, was bereits Xenophanes mit den Worten einfing, denn Wähnen nur ist uns beschieden? In der Tat nimmt Karl Popper in verschiedenen Schriften direkt auf Xenophanes Bezug und nennt unser Wissen Vermutungswissen. Und Popper spinnt Xenophanes Faden weiter und schreibt: »Auch eine zweite Unterscheidung ist von größter Bedeutung, die zwischen Erkenntnis im objektiven und im subjektiven Sinn. Die Erkenntnis ist das Werk von denkenden Menschen mit ihren subjektiv erlebten Schwierigkeiten, den subjektiven Problemen und ihren Hoffnungen, die sie zur Wahrheitssuche anspornen. Aber der Inhalt ihrer Gedanken, der sprachlich in Sätzen formuliert werden kann, ist etwas Objektives. Er ist objektiv wahr oder objektiv falsch. Wenn wir nach Wahrheit suchen, so machen wir es zu unserer Aufgabe, die wahren Sätze von den falschen Sätzen zu unterscheiden, so gut wir es eben können.« Diese Aufgabe ist von großer Bedeutung, aber es fällt uns schwer, sie konsequent umzusetzen. Deshalb warnt Karl Popper: »Alle Menschen sind fehlbar, und unsere Suche nach objektiver Wahrheit ist bedroht von unserer Hoffnung, sie bereits gefunden zu haben. Unsere Sehnsucht nach Gewissheit, unsere Hoffnung, im Besitz sicherer Wahrheiten zu sein, stellt uns immer wieder ein Bein. Aber wir haben Werkzeuge erfunden, die uns bei der Wahrheitssuche helfen. Popper benennt sie. Es ist die menschliche Sprache und die Schrift, die uns erlauben, unsere Probleme und Theorien objektiv zu formulieren und unabhängig von unseren Erlebnissen objektiv darzustellen, sie zu Objekten unseres kritischen Studiums zu machen und sie auf ihre Wahrheit hin zu überprüfen und kritisch zu bewerten. Wir beginnen, unsere Probleme zu verstehen und zu respektieren, wenn wir uns vergeblich bemüht haben, sie zu lösen, und wir beginnen, unsere Lösungsversuche, unsere Theorien zu verstehen, wenn wir sie mit anderen Theorien verglichen haben, mit denen sie in Wettbewerb stehen. Das Verfahren, mit dem wir unsere Probleme zu verstehen und zu lösen suchen, ist das von Versuch und Irrtum, Trial and Error. Fehler bekommen in diesem Verfahren eine wichtige Bedeutung. Aus Fehlern, die wir machen, können wir lernen, welche Lösungsansätze nicht weiterführen. Auch dieses Wissen ist von enormer Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel feststellen müssen, dass ein pharmazeutischer Wirkstoff, mit dem wir eine Krankheit behandeln wollten, nicht die gewünschte Wirkung entfaltet, mag das auf der einen Seite enttäuschend sein, auf der anderen Seite sind wir enttäuscht. Wir sind von einer Täuschung, einem Irrtum befreit und wissen nun, dass unsere Mutmaßung, unsere Hypothese sich nicht bestätigen ließ und wir Patienten mit diesem Wirkstoff nicht erfolgreich behandeln können. Somit schützt uns dieses neue Wissen davor, einem womöglich verhängnisvollen Irrtum, einem Fehlurteil aufzusitzen. Da wir nie ausschließen können, dass wir uns irren, müssen wir die Fehlersuche und Fehlerkorrektur in unser Denken, Fühlen und Wirken einbauen. Kritik ist dabei der zentrale Wert und ihre Methoden, die Verfahren der Kritik, werden zum entscheidenden Faktor bei der Generierung und Prüfung unserer Ideen, Theorien und Argumente und der Lösung von Problemen. Diese Methoden fangen mit einfachen Prüffragen an, die wir uns stellen oder demjenigen, den wir Kritik schenken. Stimmt das? Wenn ja, kann es nur so sein, nur so gesehen werden? Könnte es auch anders gesehen und bewertet werden? Habe ich etwas übersehen oder einseitig bewertet? Welche unausgesprochenen Voraussetzungen stecken in meiner Idee? Halten sie einer kritischen Prüfung stand? Gibt es andere Wege zur Lösung dieses Problems? Welche Vor- und Nachteile lassen sich für unterschiedliche Problemlösungen anführen? Wem nützt die Lösung, die ich für die richtige ansehe? Wem könnte sie schaden? Welche Konsequenzen werden meine Ideen womöglich haben? Welche neuen Probleme schaffen sie? Kann ich diese Konsequenzen wollen? Kritische Fragen dieser Art sollten im Erkenntnisprozess in den Wissenschaften gängig sein. Aber derlei Fragen können wir auch anwenden auf unseren Alltag, unsere Arbeit, unser Miteinander, ja, unsere Lebensführung, ebenso wie auf gesellschaftliche, politische und kulturelle Zusammenhänge. Der Mensch hält allerdings gern an seinen Gewissheiten fest, hinterfragt und prüft sie ungern. Mit einem Perspektivwechsel kann er sich davon befreien. Kritik, jedenfalls Kritik in der Sache, Kritik sollten wir nicht als Angriff ansehen, sondern als Wertschätzung und Hilfe, unsere Ideen und Argumente zu verbessern und uns von denjenigen Vorstellungen zu verabschieden, die nicht haltbar, die widerlegt sind. Das Aufspüren, das Eingestehen und das Korrigieren von Fehlern und das Eingeständnis unseres Nichtwissens sollten wir nicht als Schwäche ansehen, sondern als den besten Weg, unser Leben und die Welt zum Besseren hin weiterzuentwickeln und uns der Wahrheit anzunähern. Diesen Weg beschreiten insbesondere die Wissenschaften. Die Theorie dazu liefert die Philosophie. Auch wenn das viele Wissenschaftler nicht zwingend im Blick haben, die Wissenschaftstheorie ist eine Kerndisziplin der Philosophie. Und sie liefert uns eben auch ein tieferes Verständnis von Wahrheit. Schauen wir uns deshalb die wissenschaftstheoretischen Überlegungen des Philosophen Karl Raimund Popper noch etwas genauer an. Lange wurde, insbesondere in den Naturwissenschaften, davon ausgegangen, dass Wissenschaftler neutral Beobachtungen machen, diese protokollieren und mit deren Hilfe auf Gesetzmäßigkeiten schließen. Wenn sich denn ein Vorgang, ein beobachtetes Phänomen, immer wieder auf dieselbe Art zeigt. Diese Logik, also das Hochrechnen von Einzelbeobachtungen auf allgemeine Regeln oder Gesetze, diese Logik nennt man Induktion. Induktive Verfahren waren und sind in empirischen, also erfahrungsbasierten Wissenschaften ein Standard. Im Übrigen gehen wir auch im Alltag induktiv vor und setzen oft auf die Wiederholung unserer Erfahrung. Wenn sich etwas schon einmal oder mehrere Male auf dieselbe Art abgespielt hat, rechnen wir das auf die Zukunft hoch. So beobachtet Karl Popper am Menschen das ungeheuer mächtige Bedürfnis nach Regelmäßigkeit. Menschen schließen aus der Tatsache, dass die Sonne vorgestern, gestern und heute aufgegangen ist, darauf, dass das auch morgen und in Zukunft so sein werde. Aus logischen und wissenschaftstheoretischen Überlegungen heraus sieht Popper indes die Wiederholungstheorie auf jeden Fall als unhaltbar an. Das hat Konsequenzen für die Erkenntnis und die Wissenschaftstheorie. Wir finden nicht durch Einzelbeobachtungen Gesetzmäßigkeiten, kommen also nicht induktiv vom Besonderen zum Allgemeinen. Unsere Erkenntnisweise ist laut Popper deduktiv, schließt also per Deduktion von allgemeinen Vermutungen, von Theorien auf den Einzelfall, schließt also deduktiv vom Allgemeinen auf das Besondere. Denn allein schon durch die uns angeborenen Überzeugungen sind unsere Beobachtungen stets theoriegeleitet. So ist unserem Sinnesorgan Auge durch dessen biologischen Aufbau und seine biologische Funktion eine bestimmte Sehweise, eine Art visuelle Theorie der Welt vorgegeben. Und auch unser Instrument, unsere Überzeugungen kundzutun, die Sprache, weist dieses Charakteristikum auf. Popper: Wir können keinen wissenschaftlichen Satz aussprechen, der nicht über das, was wir aufgrund unmittelbarer Erlebnisse sicher wissen können, weit hinausgeht. Jede Darstellung verwendet allgemeine Zeichen, Universalien. Jeder Satz hat den Charakter einer Theorie, einer Hypothese. Wir kommen also von Theorien zum Besonderen, und jede Darstellung des Besonderen ist eine Theorie, eine Hypothese, eine Vermutung. Das bedeutet für Poppers Wissenschaftstheorie, wenn all unsere Äußerungen und Wahrnehmungen theoriegetränkt sind, und seien es auch nur die Theorien unserer genetischen Prägung, wenn all unser Wissen Vermutungswissen ist, so kann in der Wissenschaft nicht mehr von sicheren, absoluten, ewigen Wahrheiten die Rede sein. Manche Theorien bewähren sich. Mit denen arbeiten wir so lange weiter, bis sie widerlegt und durch eine bessere Theorie abgelöst werden. Popper möchte wissenschaftliche von nichtwissenschaftlichen Theorien unterscheiden können. Der entscheidende Unterschied liegt für ihn darin, ob eine Theorie Kritik und Widerlegung erlaubt oder nicht. Wissenschaftlich sind Theorien dann, wenn sie angeben, wodurch sie widerlegt, wodurch sie falsifiziert werden könnten. Diese Falsifizierbarkeit ist also das Kriterium für eine wissenschaftliche Theorie. Erfüllt eine Theorie dieses Kriterium der Falsifizierbarkeit nicht, ist sie eine nicht wissenschaftliche Theorie. Das wären zum Beispiel metaphysische Theorien wie Religionen oder spekulative Theorien über die Grundprinzipien des Seins, die von Annahmen ausgehen, die nicht überprüft werden können. Die Falsifizierbarkeit ist für Popper das Kriterium für die Abgrenzung wissenschaftlicher von nichtwissenschaftlichen Theorien. Auf den ersten Blick scheinen Poppers Wahrheitsbegriff und Vermutungswissen auf einen Relativismus hinzudeuten. Denn wie sollen wir noch von Wahrheit sprechen und Wissenschaft betreiben können, wenn alles hypothetisch ist? Das hat Karl Popper in seiner Logik der Forschung zu erklären versucht, indem er Wissenschaft über ihre Methoden definiert. Es gibt darin Punkte, an denen auch Popper nicht vor der Metaphysik Halt macht. Er selbst kennzeichnet sich als einen metaphysischen Realisten, denn er glaubt daran, dass die Welt wirklich ist, was weder beweisbar noch widerlegbar und damit eine metaphysische Theorie ist, gemäß dem Abgrenzungskriterium Falsifizierbarkeit. Als metaphysischer Realist glaubt er auch daran, dass es Wahrheit gibt und sagt, dass wir gute Gründe haben, daran zu glauben. Nur, und das ist ein ebenso feiner wie wichtiger Unterschied, nur können wir nie sicher sein, im Besitz der Wahrheit zu sein. Wir sind stets auf der Suche nach ihr. Für die Wissenschaft bedeutet das, dass in ihr stets nach den besten, das heißt den wahrheitsähnlichsten Theorien gesucht wird. Dem Wissenschaftler stellt sich irgendein bestimmtes Problem, das er zu klären wünscht. Er bildet eine Theorie, die umso mehr Gehalt und Erklärungskraft hat, je mehr sie ausschließt. Solange sie nicht widerlegt ist, kann er an ihr festhalten und mit ihr arbeiten. Sie bewährt sich. Wird sie kritisiert oder gar widerlegt, gilt es, sie zu verbessern oder sie durch eine andere, bislang unwiderlegte Theorie mit ebenso großer oder größerer Erklärungskraft zu ersetzen. Läuft Poppers Wahrheitsbegriff also auf einen Relativismus hinaus? Ein Relativismus machte Wissenschaft letztlich unmöglich. Nein, Poppers Wahrheitsbegriff führt uns nicht in den Relativismus. Zwei Gründe seien dafür genannt. Erstens, trotz des hypothetischen Charakters unserer Theorien lassen sich über das Falsifizierbarkeitskriterium wissenschaftliche von unwissenschaftlichen Theorien unterscheiden. Nur diejenigen Theorien sind wissenschaftlich, die man im Grundsatz widerlegen, falsifizieren kann. Wir können also mit Poppers Theorie Wissenschaft von Nichtwissenschaft abgrenzen, eine wichtige Unterscheidung. Zweitens. Mittels der kritischen Theorie kann, so Popper, weiterhin sinnvoll Wissenschaft betrieben und Erkenntnisfortschritt erzielt werden. Denn durch Kritik und ihre Methoden können wir objektiv wahre von falschen Sätzen unterscheiden. Auch diese Unterscheidung ist eine Grundvoraussetzung dafür, Wissenschaft zu betreiben. Soweit einmal meine Zusammenfassung der Ideen von Karl Popper. Kommen wir abschließend nochmals auf den Wahrheitsbegriff zu sprechen. Wir können den Streit über den Wahrheitsbegriff nicht letztendlich entscheiden, wohl aber uns. Welchen Wahrheitsbegriff wir benutzen, ist eine normative Setzung, also eine ethische Entscheidung, und sie führt zu Konsequenzen für die Gesellschaft, für das Zusammenleben. Wenn wir eine antirealistische Position einnehmen, also behaupteten, die Welt sei nicht real, Wirklichkeit werde sozial konstruiert, das sei alles eine Frage der Perspektive und so weiter, dann folgt daraus, dass auch Wahrheit eine Frage der Konstruktion der Perspektive wäre. Dann könnten wir etwaige Dominanzbestrebungen der Verfechter einer bestimmten Wahrheit, beispielsweise einer Verschwörungstheorie, nur ablehnen, indem wir unsere Wahrheit, unsere Perspektive, unsere Konstruktion über die ihre stellten. Damit herrschte das Prinzip der Dominanz. Wer seine Wahrheit durchsetzt, bestimmt, was wahr ist. Ist Wahrheit eine Frage der Durchsetzbarkeit von Überzeugungen, so ist sie eine Frage von Macht. Wahrheit wäre dann kaum zu unterscheiden von Glaube. Können wir das wollen? Nein. Gehen wir stattdessen als Setzung davon aus, dass Realität existiert. Dann können wir immerhin große Bereiche des öffentlichen Lebens in gewissem Maße befreien von solchen Dominanzbestrebungen. Denn dann ginge es zuerst einmal darum, so objektiv wie nur möglich die Fakten zu klären. Wenn wir die Bereiche, in denen wir Tatsachen prüfen können, einer Tatsachenprüfung zuweisen, und die Bereiche, in denen wir nicht mehr über faktisches Verhandeln, den Regeln guter Argumentation und Plausibilität überlassen und die absoluten Wahrheiten als Privatsache oder als Glaube akzeptieren, der aber eingehegt wird und kein Dominanzstreben entwickeln darf, dann können wir entspannen. Dann sind wir frei, uns Kritik zunutze zu machen und uns Kritik zu stellen. Fassen wir unsere beiden Vorlesungen über Wahrheit zusammen. Wir haben es mit einem zentralen Begriff der Philosophie zu tun. Er legt eine wichtige Basis für viele weitere philosophische Theorien. Je nachdem, welchen Wahrheitsbegriff man voraussetzt, explizit oder implizit, ausdrücklich oder unausgesprochen, bewusst und entschieden oder unbewusst und intuitiv, je nachdem, welchen Wahrheitsbegriff man voraussetzt, wird man in der Folge ein philosophisches Gedankengebäude errichten. Wir finden in der Philosophie, von der Antike bis in die Gegenwart, unterschiedliche Auffassungen von Wahrheit, Die Korrespondenztheorie ist ein Dauerbrenner, aber sie wird auch kritisch beleuchtet. Kohärenztheorien oder pragmatistische Wahrheitstheorien stellen Gegenentwürfe dar. Philosophen wie Martin Heidegger wollen im Begriff Wahrheit mehr sehen als nur Richtigkeit und ihn anknüpfen an eine tiefere oder, je nach stilistischem Geschmack, höhere Wahrheit, an die Unverborgenheit des Seins. Wahrheit ist auch ein Schlüsselbegriff für die Begründung wissenschaftlicher Methoden, wie wir es bei Karl Popper sehen. Die skeptische, kritische Traditionslinie der Philosophie gemahnt uns, uns nie im Besitz der Wahrheit zu wähnen, sondern uns als Wahrheitssucher zu verstehen. Wahrheitssucher, die sich gemeinschaftlich und in einem fortwährenden Prozess der Wahrheit annähern können. Dieser Prozess ist aber keine zwangsläufige Entwicklung in der Geschichte. Wir können hinter unser Wissen zurückfallen, können Erfahrungen und Erforschtes aus dem Blick verlieren oder auch aktiv verleugnen, mit all seinen Konsequenzen für Politik und Demokratie. Die Wahrheit ist eine große Verführung. Sie verführt uns dazu, Recht haben und behalten zu wollen. Und wenn wir uns im Besitz einer großen, gar absoluten Wahrheit wähnen, dann erlaubt uns diese Gewissheit, alles zu tun, um dieser Wahrheit zur Geltung zu verhelfen. Notfalls mit Mitteln, die wir eigentlich nach der Machtübernahme unserer Wahrheit nicht akzeptieren würden. Aber der Zweck heiligt bekanntlich alle Mittel. Indes dürfen wir nicht vergessen, unsere Irrtümer sitzen immer mit uns zu Tisch, denn sie gehören uns und zu uns. Die Wahrheit ist selten zu Gast, sie gehört allen und kann sich uns Einzelnen deshalb nicht so oft zuwenden. Wir können uns nie sicher sein, ob und wann das geschieht. Wir sollten also kritisch und bescheiden mit unseren Erkenntnissen und Einsichten umgehen und immer davon ausgehen, dass der große Bruder unserer Vernunftbegabung und unseres Wahrheitsstrebens der Irrtum ist, was uns indes nicht von der Wahrheitssuche abhalten sollte. Wahrheit Teil 2. Eine Folge der Vorlesung Grundbegriffe der Philosophie, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.